Fresse miteinander. Bitte nicht.
Es gibt zwei, drei Akkorde, die spülen's dort oben immer fort. Was weiß ich schon vom Himmel und die Engel.
Also das ist generell meine Herangehensweise. Ich will mich immer nervt lustig machen. Also ich bin der Trottel. Wenn jemand sich hinterfragen muss, dann bin's immer ich. Weil jemand anderes kann sich ja in dem Moment gar nicht verteidigen und das ist nicht mein Style. Und ich gehe da mit höchster Ernsthaftigkeit immer ran, aber Humor ist immer maximale Ernsthaftigkeit. Also sonst ist es, glaube ich, nicht lustig.
Kabarett, Comedy und schräge Lieder. Der Schauspieler auf der Kabarettbühne. Ja, das Debütprogramm von Stefan Leonhardsberger. Ein Porträt von Susanne Lettenbauer.
Herzlich willkommen zur Ingolstadt-Premiere von meinem Programm Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin ja Wahl-Ingolstädter. Und ihr merkt schon an dem, wie ich Ingolstadt ausspreche. Ich sage nicht Ingolstadt, ich sage Ingolstadt.
Heimspiel für Stefan Leonhardsberger. Schlaksig kommt er auf die Bühne. Ingolstadt, der Westpark, das ist sein Rückzugsort. Hier kennt er sich aus. Hier hat er sein Stammpublikum, das ihm seit Jahren die Treue hält und das den Oberösterreicher versteht, der sich meist gar nicht die Mühe gibt, Hochdeutsch zu sprechen. Die kleinen, feinen Bonmots des alpenländischen Vokabulars setzt er bewusst ein und lässt das hochdeutsche Publikum gern amüsiert ratlos zurück bei speziellen Begriffen. Die meisten, die in Ingolstadt zu seiner Premiere des neuen Soloprogramms Ja gekommen sind, kennen ihn noch vom örtlichen Stadttheater, wo er zur Spielzeit 2009-2010 fest ins Ensemble kam und als Johnny Cash und Bob Dylan mit einem Schlag zum Ingolstädter Straßenfeger als erfolgreicher Schauspieler avancierte. Lange her, aber davon zehrt der Wahl-Ingolstädter noch immer. Nun steht er also mit seinem ersten Soloprogramm vor einer Mischung aus Mitzwanziger-Kabarettfans und arrivierten Theatergängern hoch in den 70ern. Seine Rolle als Solo-Comedian ist für beide Seiten ungewohnt. Das Publikum ist sichtlich neugierig darauf, wie der zugewanderte Lokalexot aus Österreich diese neue Rolle auf die Bühne bringt. Und der ist sympathisch hippelig aufgeregt und steigt gleich mitten hinein in seinen Alltag als Familienvater. Denn darum geht es ihm, um den konsequenten Rückzug ins Private als politisches Statement.
Und ja, meine Frau und ich, wir sind zum dritten Mal Eltern geworden. Ja. Vielen Dank, ein bisschen Anerkennung tut gut. Meine Frau hat spanische Wurzeln. Und in ihrer Verwandtschaft sind drei Kinder praktisch nichts. Ja, wir gelten praktisch als kinderlos. Und vor kurzem hat meine Frau die engste Kernfamilie zu uns nach Hause eingeladen, also so 200-300 Leute. Und ihr Oma war auch da und sie hat unseren Kleinsten im Arm und wiegt ihn so. Und dann nimmt sie mich zur Seite und sagt so, Esteban, warum ist es Sarah nix so schwanger? Haben du Probleme, Conel? Kanona? Und ich habe gesagt, dass drei Kinder für uns absolut ausreichend sind. Sie sofort, Padre nuestro, questo sen cielo, santificato sia tuo nome. Ich habe dann versprochen, dass wir noch ein viertes machen. Und ich habe wirklich großes Glück mit meiner Frau. Sie ist eine starke, wunderschöne, selbstbewusste Frau, eine hingebungsvolle Mutter, eine tolle Partnerin. Und vor kurzem sagt sie aus heiterem Himmel, aus dem Nichts, folgenden Satz zu mir, Esteban, du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht, weil du so viele Fehler hast.
Das ist, glaube ich, der Grundton des Programms ist der, dass ich sage, das ist meine Haltung zum Leben. Also es ist ein sehr persönlich inspiriertes Programm und ich stehe dem Leben wahnsinnig positiv gegenüber, im Leid, im Schmerz und in der Angst. Ich glaube, das ist so die Grundenergie, die an all meinen Abenden bisher drinnen ist. Und darum auch das positive Signal, ja, zu meinem Leben, für das ich mich entschieden habe, zu sagen, ja.
Und seit wir die Kinder haben, hat sie für uns alles geändert und ich liebe sie über alles. Und nur zur Info, der Große ist 6, die Kleine ist 4 und der ganz Kleine ist 1. Und erst seit sie auf der Welt sind, merke ich, dass ich so intensive Gefühle empfinden kann. So eine grenzenlose Liebe. so eine Opferbereitschaft und so eine unglaubliche Wut. Wow. Ich habe mir früher gedacht, ich kenne, ich war schon mal wütend, aber sowas in der Liga habe ich noch nicht gekannt. Das ist eigentlich keine Wut, es ist ein heiliger Zorn. Ich verstehe jetzt, warum Göttervater Zeus mit Blitzen um sich wirft. Der Mann ist, ich habe recherchiert, er hat 40 Kinder. Und die wohnen alle noch bei ihm im Olymp und sie denken nicht daran auszuziehen. Der Typ ist kein Tyrann, er ist einfach nur am Limit. Genauso wie ich, wenn ich versuche, die zwei Großen in der Früh für den Kindergarten fertig zu machen. So, zum letzten Mal, du ziehst dich jetzt an und kommst runter. Und nur zur Erklärung, der Kindergarten, in dem die zwei Großen gängern, schließt um 8.30 Uhr seine Pforten. Weil bis dahin seine Kinder nicht abgeliefert hat, muss es wieder mit heimnehmen. Und das will ich auf keinen Fall. Und darum spielen sich dort in der Früh apokalyptische Szenen ab. Also verzweifelte Eltern rasen aus alle Himmelsrichtungen heran, parken ihr Auto quer über den Gehsteig, zerren ihren Nachwuchs Richtung Eingang. Sagt, da kommst du jetzt mit, guten Morgen, da kommst du jetzt mit. Ich habe gestandene Männer gesehen, die weinend ihre Kinder gegen die Glasscheibe drücken. Mit den Worten, bitte nehmt ihn. Ich war doch nur 5 Minuten zu spät.
Stefan Leon Harzberger, 1985 im Mühlviertel geboren, dem Auenland Österreichs, wie er sagt, faszinierte bisher vor allem als Schauspieler mit komödiantischem Talent. Manchmal zu viel komödiantisches Talent für ein kommunales Stadttheater wie in Ingolstadt, an dem 6 Premieren normalerweise zu stemmen sind. Inszenierungen mit mehr oder weniger Tiefgang, mit gutbürgerlichem Kulturverständnis. Brecht, Shakespeare, Tschechow, Heinrich von Kleist, das alles hat Leon Harzberger gespielt. Ob am Landestheater Linz, an der freien Bühne des Eisenhahn-Theaters oder dann in Ingolstadt. Mit jungen 25 Jahren. Jetzt ist er 37 und hat sich eingerichtet in Ingolstadt, in Deutschland. Tourt von dort bis nach Hannover, aber vor allem in Bayern und natürlich Österreich, Graz, Wien, Linz. Sein Rhein-Eck-Mietshaus liegt nicht weit vom Westpark Ingolstadts, wo er sein neues Programm präsentiert. Ein kleinbürgerliches Idyll, umgeben von Gewerbegebieten.
Ja, also das ist mein Leben. Das ist ein Leben mit 3 kleinen Kindern und Frau. Es ist wunderbar. Also wir leben erst seit 2,5 Jahren leben wir hier. Und das ist großartig für die Kinder, weil es wohnen hier im direkten Umfeld ca. 20 Kinder zwischen 2 und 7. Und das ist ein Riesenhetz, hinten ist ein kleiner Spielplatz. Also sobald man Kinder hat, sind die eigenen Interessen irgendwie sekundär. Und dann macht man das, wo man denkt, wo finden sie am besten Freunde, damit man nicht die ganze Zeit aufpassen muss. Jetzt ist der Milchschäumer an, nur zur Info.
Jetzt, wo ich auf dem 40er unaufhörlich und langsam zugehe, merke ich, ich habe zu mir selber gesagt, Stevie, es wird Zeit für ein Hobby. Irgendwas Geiles, was nur dir gehört. Und dann ist mir das VHS-Jahresprogramm in die Hände gekommen. Und das habe ich mal durchgeblättert und mir gedacht, was ist da los? Das gefällt mir irgendwie. Und dann bin ich auf einen Kurs gestoßen, da hat es bei mir das Herz schneller zum Schlagen angefangen, da ist drinnen gestanden, Rappen für Anfänger. Und ich habe gesagt, das ziehe ich mir rein. Und in den letzten Wochen und Monaten sind die ersten Rap-Texte meines Lebens entstanden. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich schneide es heute an außen, scheiß drauf. Ich würde sagen, Kisi, hast du bitte den Track rein. Also, hier. Danke. Yeah.
Anabolic Beat.
Aha.
Dienstagnacht, immer noch wach, denn der Stoff glänzt so weiß wie der Mond überm Dach. 100 Gramm Milchpulver glitzern am Esstisch. Füll sie ins Fläschchen, schüttel es kräftig. Trockenmilch, Bitch, Stil nur beste Qualität. Ich koch den Stoff, wie die Packung es rät. Einmal noch testen, kipp den Stoff auf die Hand. Es darf nicht zu kalt sein und auch nicht verbrannt. Die Milch ist perfekt, mein Boy sippt sie weg. Jetzt noch frische Windeln und dann ab ins Bett. Yeah, that's the life von der Spielstraße. To all the daddies out there, ich will die Hände sehen. Ich hab gewusst, dass ihr vom Hip-Hop kämpft. Sehr, sehr geil. Aha. Jetzt gespürt es.
Dienstagnacht, ich roll durch die Hut. Mein Baby schiebt Kolik und ich steh unter Druck. Der Buggy rollt tief auf Speichen aus Chrom. Die Decke aus Kaschmir, die Reifen Ballon. Hier gibt's keine Bars mehr, nur Rewe und Netto. Kein Platz mehr für Spaß hier im Family Ghetto. Ich treffe Väter in Karenz, ihre Augen leer und tot. Thomas war mal Ingenieur, jetzt bäckt er Bananenbrot. Thomas sagt, er will das so, seine Frau ist Ärztin. Sie bringt jetzt die Kohle heim, er kümmert sich um Kerstin. Yeah. To all the daddies out there, come on. Yeah. Ich darf es voll spielen, aber mehr Text habe ich noch nicht. Peace out, danke sehr, Gysi.
Wir sitzen ja gerade bei Ihnen jetzt hier zu Hause, an Ihrem Esstisch. Draußen stehen Fahrräder, eine Rutsche, es gibt Lampions und es gibt auch ein Windspiel, das man auch tatsächlich hört, ja, aus Muscheln. So, also ja, und ein, ja, ich würde sagen, so eine kleine Küche, oder? So eine Kinderküche.
Das ist eine Matschküche, ja.
Gutbürgerlich in Ingolstadt. Einfamilienhäuschen hier mit Garten drumherum und so. Und warum nicht Österreich? Warum jetzt Deutschland?
Das war im Prinzip, ich war ja hier engagiert als Schauspieler in Ingolstadt am Theater. Und dann war meine Zeit hier vorbei und ich habe eigentlich schon alles aufgebrochen. Also ich habe gesagt, das war es für mich. Und dann habe ich eben eine Frau kennengelernt. Und wie es oft so ist, du denkst, du gehst und bist entspannt und offen. Und die haben eben ein Restaurant hier und das kann man schwer mitnehmen. Aber ich bin total froh über die Entscheidung. Ich kann mich nur ganz genau erinnern, wie ich das erste Mal am Bahnhof in Ingolstadt war und dachte, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und mittlerweile finde ich es ganz toll. Ich finde, Ingolstadt ist herrlich fad. Also, um eine Familie groß zu ziehen, finde ich das ideal und wir haben eine tolle Nachbarschaft. Und
so eine Art Rückzugsort vielleicht auch, oder?
Voll, also es ist einfach, ich merke ja immer, wenn ich zu Hause bin, dann fährt meine Temperatur ein bisschen runter, die Spannung fällt ab und es ist alles so ein bisschen...
Hier kann man sich gut verstecken, kann man
das sagen? Ja, voll, total. Also verstecken, das ist einfach mein Leben und da gibt es keine, die Wissenswolle, die Nachbarn, dass ich den Beruf ausübe und so eine kleine Babyprominenz habe in Ingolstadt, aber das ist komplett zweitrangig, das ist komplett wurscht. Ich bin ganz normaler wie jeder andere und das ist super.
Bis ich 4 Jahre alt war, war ich bei meiner Mama daheim. Und diese Vormittage mit meiner Mama waren das absolut Beste, was ich mir vorstellen könnte. Also mein Papa war in der Arbeit, meine Eltern 2 Geschwister waren in der Schule, draußen schneit, drinnen ist der Kachelofen eingeschürt, ich sitze in meinem babyblauen Winnie-Pooh-Einteiler auf dem Wohnzimmerteppich, zisch mir einen Kakao rein. Meine Mama bügelt nebenbei die Eisenbahnerhemden von meinem Papa. Im Fernsehen rennt, reich und schön. Kennst du es noch? Mit Rich und Fawn, sehr, sehr geil. Und ich habe mir gedacht, zwischen mir und meiner Mama, das geht ewig so weiter. Aber eines Tages kommt die Mama zu mir her und sagt, Stefan, ziehst du dir bitte deine Jacke an, wir müssen jetzt in den Kindergarten. Und ich so, Entschuldigung Mama, aber wo in diesem Garten willst du denn dein Bügeleisen anstecken? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und sie so, ich bringe dich nur hin in den Kindergarten, aber dort sind Frauen, die heißen Kindergärtnerinnen und die passen auf dich auf. Und ich so, ja, aber Mama, während ich dann in diesem Kindergarten bin, triffst du dich dann in meiner Abwesenheit mit anderen Kindern, oder was? Und es hat alles nichts geholfen. Ich habe in den Kindergarten müssen und auch der Kindergarten war ein bisschen oldschool damals. Also es war ein bisschen anders. Es gab keine Eingewöhnungstage oder Eingewöhnungswochen oder Eingewöhnungsjahre. Ich kenne Eltern, die sind öfter im Kindergarten als ihre Kinder.
Martin, komm. Come on, du musst raus aus dem Bett. Verstehst du nicht? Das ist kein Spaß. Schon spät, komm. Wo ist dein Laufschuh? Du hast den verloren.
Auch wenn ihn noch viele Ingolstädter kennen, am Stadttheater war er nur 2 Jahre lang bis 2011 engagiert. Ganz freiwillig war sein Abschied nicht, aber nach einem Intendantenwechsel entschied er sich zu gehen. Man sei nicht mehr zusammengekommen mit der neuen Theaterleitung, sagt Stefan Leonhardsberger heute.
Weder ich noch der neue Intendant haben sich bemüht, die Zusammenarbeit zu verlängern. Ich habe gemerkt, dieser Betrieb ist nichts für mich. Der ist zu viele Premieren pro Jahr.
Also auch das Theater an sich?
Das lag gar nicht so sehr an Ingolstadt, glaube ich, per se, sondern ich glaube, das ist die Struktur des Theaters im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, da gibt es nicht die unglaublichen Unterschiede. Also ich schaffe das nicht, 6 Premieren im Jahr zu spielen. Das ist für mein Nervengerüst. Da bin ich zu sehr Vollgas. Also da merkst du dir irgendwie so ein bisschen gemütlicher werden. um das kräftemäßig auszuhalten. Und dass mir ständig wer sagt, was ich spielen darf, habe ich auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal, ob was anderes geht.
Okay, und das andere ist jetzt Kabarett. Oder ist das oder eher Comedian oder Kabarett, Kabarettist?
Ich würde mich zurzeit eher als Comedian bezeichnen, das hängt aber eher mit dem aktuellen Programm zusammen vom Gestus. Und wenn ich jetzt an Raunach denke oder die Leonisberger Schmidt-Show davor, das war eher, würde ich eher so ein Entertainment-Kabarett. Aber ich finde diese Definition eh schwierig. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, wir haben ja schon gesagt, ne? Das Kabarett ist eigentlich tot. Also, oder nicht ganz tot, aber zumindest es liegt irgendwie brach oder es ist zumindest hat sich überlebt. Das ist ja so von ihren Momos. Was Sie sagen, das Kabarett muss man irgendwie wieder verändern.
Ich glaube, dass das Kabarett tot ist, das glaube ich nicht. Also es ist erfreulich großer Beliebtheit. Wie man merkt, die Leute gehen wieder raus nach Corona und wollen Live-Performance. Ich glaube nur, es ist wichtig, diese Brücke jetzt zu schlagen. Die Zeiten verändern sich und ich finde, den Anspruch zu haben, auf die Bühne zu gehen und man macht so einen politischen Abend und man erklärt die Leute die Words. Ich glaube, so funktioniert die Welt nicht mehr. Wenn ich mir die Welt erklären lassen möchte, dann gehe ich auf Twitter oder auf YouTube. Ich sehe meinen Auftrag eher darin, einfach zu sagen, ich will die Leute zum Lachen bringen. Das ist mein Job. Und in einer so hohen Taktung wie möglich. Also ich bin da sehr amerikanisch geprägt. Also was macht der Stand-Up-Comedian aus? Der sagt, die Jokes müssen feuern von der ersten Sekunde. Und ja, das ist meine Profession und das ist echt schwer genug.
Mein Rap-Lehrer an der Volkshochschule hat ein zusätzliches Modul angeboten. Und zwar hat es geheißen Gangster-Rap. Und gesagt, soll ich mir das trauen oder nicht? Und das war am Dienstagvormittag. Und da habe ich gut Zeit. Und es hat nur die Auswahl gegeben zwischen Töpferkurs und Gangster-Rap. Aber ich habe mich für das heute entschieden. Und dann hat er uns einmal so ein bisschen eingeführt in den Style. Wie funktioniert Gangster-Rap? Und er hat einmal gesagt, Hose runter, Hose runter. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber je älter ich werde, desto höher trage ich meine Hosen. Das ist von Jahr zu Jahr, kriege ich die Hosen weiter auf, bis ich irgendwann einmal ganz verschwinden werde in der Hosen. Aber er hat gesagt, Gegenrichtung, Abi-Arbeiten. Und sagt er, yo Stevie, Digga, was ist für dich Gangster-Rap? Und ich so, keine Ahnung. Du hast mich ein bisschen schnell gefragt. Gangster-Rap, weißt du, was das ist? Das sind schnelle Autos, das geht um Money und da geht es um Bitches. Und ich so, ja, ich fahre einen VW-Caddy. Mit Bitcoin habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und meine Frau kontrolliert meine Rap-Texte, also da kann ich mich nicht so gehen lassen. Aber jo, Digga, Stevie, wo fühlst du dich wie ein Gangster in deinem Leben? Und ich überlege so, und dann fällt es mir ein, wenn ich auf meinem elektrischen Lastenfahrrad unterwegs bin. Da geht es für mich ab, da fühle ich Freiheit, da spüre ich Freedom. Und es ist so, wie wenn ich mit meinem besten Freund rolle. Ich rolle mit meinem Besten und wie ich das in meinem Kopf war, habe ich schreien angefangen. Hast du meinen Track eine Kissi?
Dort vor Ort am Morgen, auf dem Markt Einkauf besorgen, Fahrrad, Motor, elektrisch bös, denn ich rolle mit meinem Besten, 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 Dreiradmodell, Platz für zwei Kästen, denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten. Ich und er sind jederzeit bereit für Action. Ich fahr rein auf den Wochenmarkt. Packe ein, sperr den Helm ans Rad. Schlüssel rein, mach die Haare glatt. Ich kauf ein bei dem Türkenstand. Frischer Kresse Rap, jetzt gibt's Snack. Hummus auf Fladenbrot, lecker schmeckt aus Obst wird Saft für meinen Sohn. Bei jedem Schluck Vitaminbombe, Explosion. Cash für Speck, Geld für Wurst, jetzt wird geblecht, denn der Preis ist absurd. Verfickt das Geld, Papa macht Happa Happa, CO2-neutrales Steak aus Lappland, Parmigiano Oregano, Trüffel aus Umbrien, viel mehr Stoff als der King von Kolumbien. Der Lastenfahrer Gangster hat die Einkaufsliste umgelegt, Hose in die Socken rein, ab auf den Nachhauseweg. Denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten. Dreiradmodell, Platz für zwei Kästen. Denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten, denn ich rolle mit meinem Besten. Ich und er sind jederzeit bereit für Action. Ich tritt rein und der Akku schiebt. Ich tritt rein und ich rolle tief.
Ich tritt rein, ich hab Need for Speed. Klingeling, Attention, auf die Seite Hundesohn. 70 Kilo Kampfgewicht, 0 Gramm Emission. Kinder drin im Fahrerkorb, Lastenfahrrad Overlord. Motor streikt, schiebt nicht mehr, kann es nicht fassen, der Akku schon leer. Oberschenkel brennen auf erbarmungsloser Steigung. Dynamo sorgt für qualvolle Reibung. Strample immer weiter wie ein Hamster auf dem Rad. Meine Pulsuhr sagt, Achtung Herzinfarkt, es macht Klick, Klack. Vorderreifen platzt, so ein Scheiß, mir reicht's. Ich steig ab. Tatort vor Ort am Morgen, auf dem Markt Einkauf besorgen. Fahrradmotor elektrisch bös, denn ich schiebe meinen Besten.
Für einige Gastspiele kehrt Stefan Leonhardsberger immer mal wieder zurück ans Ingolstädter Stadttheater. Der Kontakt ist nicht komplett abgerissen, aber seine Zukunft sieht er im Kabarett bzw. als Comedian, der viele verschiedene Programme anbietet, wie zum Beispiel mit einem der bayerischen Kabarettstars Stefan Zinner, bekannt als Double von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Nockerberg-Singspiel. Ihr Duo-Programm Kaffee und Bier dröselt gemütlich die Unterschiede zwischen einem bayerischen Wirtshaus und dem Wiener Kaffeehaus auf. Jedes Jahr im Januar ist er zudem in den Rauhnächten mit dem gleichnamigen Programm im Alpenländischen unterwegs, mimt alleine alle Darsteller, von der Frau über das Kind bis zum Grantler. Er sei bei Anfrage auch noch mit dem Klassiker »Da Billie Jean ist net my Buhr« unterwegs, meint Leonhardsberger.
Da liegt der Brief halt drin, er kriegt's Termin. Mein Pumpen springt, da steht ja drin, dass ich jetzt vor der bin. Ist keiner sehen, dass ich vor der bin. In dem Brief, da steht drin, ist keiner sehen, dass ich jetzt vor der bin. Sie sagt, der Buh heißt Billie Jean, Frau Richterin. Er hat mir gemacht und jetzt gibt es nicht zu. Der Billie Jean, das ist sein Buhr. Mein Vater hat mir gesagt, sei nicht so blöd wie ich. Der selber Vater werden ist nicht schwer. Mein Vater hat mir gesagt, ich war selber nur Fiktion. Drum pass auf, dass nix verschützt, doch für einen Walzer braucht man zwei. Der Billie Jean ist nicht mein Buhr. Beim Bissen will Leute Schwein sagen, hat er und brün. Spielgrün im Knack und doppig hin. Glauben Sie ihr kein Wort, Frau Richterin, sie ist eine Lügnerin. Sie sucht einen Mann, den sie rupfen kann, wie ein Gockehahn. Ja, wir haben tanzt auf dem Floor im O4. Wir haben tanzt und auch geschwitzt, aber sonst war es sicherlich nichts. Auf einmal tanzt der Billie Jean vor die Richterin. Er macht den Moonwalk, er hat den Spin, greift sie in Schritt. Meine Moves, mein Style, mein Buhr. Mein Vater hat mir immer gesagt, sei nicht so blöd wie ich. Der Server vor der WM ist nicht schwer. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich war selber nur Fiktion. Drum pass auf, dass nichts verschützt, doch für einen Walzer braucht man zwei. Der Billie Jean ist doch mein Buhr. Tanzt wie ein Halbgott, ich weiß eins ganz genau, dass der da drüben nur Metze kann. Dass der da drüben nur Metze kann.
Ist doch mein Buhr. Sie verstehen sich ja eher als Comedian, nicht als Kabarettist, aber doch, oder vielleicht eher noch mehr als Varieté-Künstler, haben Sie mal gesagt. Also ist das was heutzutage fehlt? Oder wo Sie das Gefühl haben, Mensch, da braucht man noch ein bisschen mehr? Also nicht bloß Kometen, nicht bloß auf der Bühne stehen, nicht bloß Gags raushauen irgendwie im Sekundentakt, sondern auch noch ein bisschen mehr. Also auch mehr so dieser Körpereinsatz, den Sie ja immer wieder zeigen auf der Bühne.
Ja, also ich weiß nicht, ob das fehlt. Ich glaube, das ist eher so mein Temperament und das, was ich anbieten kann. Das entsteht eigentlich immer, am Anfang ist immer der Text da, den ich und der Paul dann schreiben, und dann merke ich, okay, das ist jetzt Spielmaterial, aber der Text ist die Spitze des Eisbergs. Der Körper folgt, und ich merke jetzt schon, jetzt habe ich die Show circa 10-mal gespielt und jetzt fängt langsam an, der Körper dazu zu arbeiten, und jetzt wird es erst lebendig Und das ist eigentlich immer die gleiche Erfahrung gewesen bei allen Programmen. Das ist erst rantasten, okay, funktionieren die Gags, cool, die Leute lachen an die richtigen Stellen, jetzt frei werden und sich austoben.
Das heißt, hat sich schon viel verändert jetzt im Programm? Also wenn Sie sagen, 10 Mal haben Sie schon gespielt oder jetzt dann auch 12, 13 Mal dann schon überwiegend in Bayern, aber auch ganz viel in Österreich eben schon mit einem großen Erfolg, also viele Shows sind ausverkauft und wie viel hat sich da schon geändert wieder von dem Programm?
Das ist einiges, also einerseits von der Interpretation, aber auch wir schreiben ständig weiter um. Es werden Sachen ausgetauscht, die auf der Reservebank saßen und Sachen, die vielleicht doch nicht so funktioniert haben, werden umgemodelt, die Reihenfolge wird verändert und so weiter. Und es kommen neue, ganz neue körperliche Momente dazu, die vorher noch nicht existiert haben. Also ich würde sagen, es ist von der ersten bis zur 10. Show ist es vom Gefühl ja inhaltlich dieselbe Show, aber eigentlich nicht mehr dieselbe Show. Und so wird es hoffentlich weitergehen.
Das heißt, was funktioniert nicht?
Ah, das weiß ich jetzt gerade. Also es sind so teilweise, das würde jetzt glaube ich so ins Detail führen, dass man das glaube ich nicht verstehen würde aus einer Außenbetrachtung.
Also thematisch? Funktioniert irgendwas thematisch dann nicht? Oder ich habe ja vorhin schon gefragt, Österreich, Deutschland, gibt es da einen Unterschied, wo man sagt, okay, Österreich, da funktioniert das besser? Oder da sind Sie ja mehr zu Hause noch? Oder sind Sie mehr in Deutschland zu Hause? Weiß ich ja nicht. Also wo fühlen Sie sich da wohler?
Also Ich fühle mich da wohl, wo ich mit meiner Familie bin, aber ich bin Österreicher, so das spüre ich schon. Das ist also meine Sprache und meine, die Kultur, die ich aufsauge und auch mein Beruf, wie ich mich führe, ist schon sehr österreichisch, habe ich das Gefühl. Und das ist auch gut so und das finde ich auch cool. Aber ich lebe trotzdem seit jetzt 13 Jahren in Bayern und mag auch Bayern total gern und also ich denke da gar nicht, ehrlich gesagt, so viel drüber nach. Ich bin da, wo ich bin und habe ich nicht das Gefühl, ich bin da jetzt ein Ausländer oder in Österreich jetzt ein Ausländer oder kein echter Österreicher mehr. Keine Ahnung.
Ja, und einfach umziehen? Also wieder zurück nach Österreich? Ist das eine Option?
Nein, eigentlich nicht, weil meine Frau hat ein Restaurant und das wollen wir auch gar nicht mitnehmen. Und ich finde das, wir schauen, dass wir sehr viel Zeit in Österreich verbringen, bei meinen Eltern zu Hause und dass man genug österreichische Wurzel schlägt, aber ich finde es so wunderbar.
Nicht nur am Stadttheater, auch vor der Fernsehkamera war Leonhardsberger schon zu sehen. Zuletzt als Hauptdarsteller im Kinofilm Halb so wild und der ORF-Serie Soko Donau.
Es gibt Bier und Gin, Whisky dazu, sitzt bei meiner Freund, es ist 4 in der Früh.
Sein Einstieg in die freie Kabarett- und Kleinkunstszene ist eng mit dem Augsburger Musiker Martin Schmid verbunden, mit dem er seit 2011 als Sänger tourt. Leonhardsberger am Mikro und sein Partner an der Gitarre. Zusammen setzen sie das Covern internationaler Hits fort, das mit den Johnny Cash und Bob Dylan Abenden am Ingolstädter Stadttheater begann. Seine überdrehten Coversongs machen aus den Abenden ein unterhaltsames Texteraten.
Und meine Brust nutzt zu. Stehst du das real ins Gesicht? Und der Wirt hinter der Bude schenkt nur ein Glas allein. Riech bloß nicht an dem Fuß, schütt ihn dir einfach rein. Fremde Leute werden so fremd, sie prosten sich zu, sagen zu und eins. Eins trinkt man nun, es gibt Moskau Mule, Gin und Kontroll, ein Schluckerl Absinth und ein 80er Stroh. Und wir brusten uns zu, stößt du das real ins Gesicht.
Jetzt mal ganz ein Ortswechsel. Frage an euch, wart ihr schon einmal in Norddeutschland, in Hannover rum? Ja, also ich war als einmal dort und für alle, die nicht dort waren, große Empfehlung, wenn man auf Braunkohl steht. Und ich habe dort oben gespielt und ich liege in meinem Hotelzimmerbett und auf einmal merke, ich kriege eine irrsinnige Sehnsucht nach Österreich. Nach die glasklaren Seen, nach die majestätischen Berge und nach, ich denke an die großen Kulturleistungen, die unsere Nation hervorgebracht hat. So an Mozart, Falco, Hit, Radio Ö3 und natürlich Wiener Schnitzel. Was wäre Österreich ohne Schnitzel? Weil wenn ich am Sonntagvormittag
durch meine Nachbarschaft spaziere, dann höre ich das konzertante Schnitzelklopfen aus alle Richtungen in meine Ohren hineinschallen. So, das Fleisch präparieren, tak, 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 tak. Klatscht's mit, helft's mir beim Schnitzelklopfen. Ah, die Vegetarier, das ist moralisch vertretbar. Also, das Fleisch präparieren. Schön auf den Tag. Zitronig garnieren. Und mit Preiselbeeren servieren. Wunderbar. Und jedenfalls liege ich in diesem Hotelzimmerbett und ich kriege einen irrsinnigen Schnitzelhunger. Und ich gehe meinem Instinkt nach und sage, ich gehe in das erstbeste Wirtshaus und setze mich rein. Und zu meiner großen Überraschung finde ich in der Speisekarte ein Schnitzel. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen skeptisch. Ich stelle mir vor, wie paniert ein norddeutscher Koch ein Schnitzel. So, da, 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 2, 3, 4. Platt wie der Flunder. So, jetzt noch Mehl raufpressen. Ein Hühnerei. Und jetzt noch bei 800 Grad ultra hoch erhitzen. Geil, wieder 2 Minuten gespart. So stelle ich mir es zumindest vor. Aber wie die Schnitzel kommt, beiß ich eine und ich muss zugeben, es war nicht schlecht. Es war irgendwie knusprig, geschmackig, luftig, so Bereich Freizeitschnitzel, so kategorisch doch. Und ich sage zu mir, Stefan, schau, du musst deine Vorurteile immer wieder überprüfen und offen bleiben. Das Einzige, was mich vielleicht gestört hätte, waren die fehlenden Preiselbeeren. Da bin ich ein bisschen eigen. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken nur andenke, rennt schon der schuldbewusste Wirt mit einem Kännchen entgegen, rennt zu meinem Teller her und schüttet mir eine undefinierbare braune Tunke auf mein Schnitzel drauf. Er sagt so, junger Mann, hier ist noch deine Tunke. Ah, ja, schön über das ganze Schnitzel gießen. Ja, ja, ja. Und jetzt noch 3 Minuten einziehen lassen. Ja, ja, ja. Und ich war im Schock. Ich war so im Schock, dass ich nicht mehr reagieren konnte. Ja, es war noch schlimmer. Es war, ich habe sogar die Schnitzel wie auf Autopilot in mir eingegessen. Es war, als ob ich mir selber beim Schnitzelessen zugeschaut hätte. Und drum möchte ich, falls ihr Österreicher, wenn ihr irgendwo im Norden Schnitzel essen seid, in einem Wirtshaus, und ihr seht einen Österreicher, der mit Tunke bedrängt wird, schreitet ein. Sagt, schmeckt's da? Belästigt dich der Wirt? Oder brauchst du einen Safe Space mit einer Sachertorte, Schlagobers und einer Melange, um dich sicher zu fühlen?
In seinem ersten Soloprogramm will Leonhardsberger zeigen, der Mann von heute, Familienvater, an der Seite einer emanzipierten Frau, in einer multinationalen Beziehung, dieser Mann kann sich maximal überfordert fühlen. Für Politik oder eine Meinung zur Weltlage bleibt da gar nicht die Zeit. Was genau Satire ist bei ihm, was Ironie oder einfach nur Klamauk, ist nicht immer genau zu unterscheiden. Kleine Nuancen, bei denen ihm auch der österreichische Slang hilft, versteht man erst nach längerem Nachdenken. So banal, wie er Alltagssituationen darstellt, von langweiligen Beziehungsproblemen erzählt, umso deutlicher wird, sein impulsives Programmmotto Ja klingt gleichzeitig verzweifelt wie überschwänglich. Der Rückzug auf die private Ebene, vielleicht auch die Flucht vor einer immer komplizierteren Welt, darin suchen immer mehr Menschen heute ihr kleines Glück. Und das spießt Leonhardsberger auf.
Ich wollte nur, dass du verstehst, heut wird unser Stund. Ich hab den Sommerzeit, Jetlag. Es ist die Sommerzeit, Jetlag. Ich hab den Sommerzeit, Jetlag. Oh, oh, oh. Mir hat's mein Biorhythmus zusammen, lieg jede Nacht wach. Bis zum Morgen grau. Wer hat so viel Nacht über uns?
Vor einem halben Jahr, letzten Sommer, sind wir das erste Mal als Familie zu fünft in den Urlaub gefahren. Wow. Ja, und ich weiß nicht viel, aber das weiß ich. Bei langen Autofahrten mit kleinen Kindern ist der beste Sitz der Fahrersitz. Das ist wie hinter dem Steuer von einem Notarztwagen. Du hörst die Schreie hinter dir. Aber du musst dich emotional davon distanzieren. Das bist du deinen Passagieren schuldig. Never look back ist die Regel. Seit meine Frau das kapiert hat, fährt sie überall hin. Mit den Worten, du bist in den letzten Jahren genug gefahren. Und eines Augusttags ging es los, zu fünft in unserem VW Caddy nach Kroatien. Und eben meine Frau fährt, der ganz Kleine im Maxi-Kos auf dem Beifahrersitz, ich hinten eingequetscht, zwischen die zwei Kindersitz auf der Rückbank und nach circa 2 Minuten fängt meine Tochter an,
ich will was anschauen, darf ich was anschauen, Papa, ich würde so gerne was anschauen, darf ich was anschauen, komm, lass mich was anschauen, Papa, darf ich was anschauen, ich würde wirklich gerne was anschauen, kannst du mich hören, Papa, ich würde so gerne was anschauen. Würde ich gern was anschauen. Bitte lass mich was anschauen. Papa, ich würde so gern was anschauen. Papa.
Aber ich atme es weg. Und ich bin total ruhig. Und ich erkläre ganz geduldig, mein Schatz, wir sind vor 4 Minuten losgefahren. Wir müssen uns das Ganze ein bisschen einteilen. Wir haben 7 Stunden Fortfahren. Und sie so,
ich will jetzt was anschauen. Ich will doch jetzt was anschauen. Darf ich was anschauen?
Und sie, während sie mich malträtiert, ist sie wie ein kleiner Terminator-Roboter. Sie analysiert mich, wirkt schon, oder zuckt sein Auge schon, wird sein Kopf schon rot. Oder sie kann nur immer am Volumenregler ein bisschen dran.
Ich will was anschauen. Papa, ich will was anschauen. Papa, hörst du mich?
Und ich gebe das Handy, weil ich habe Angst, dass der Kleine, der noch friedlich am Beifahrersitz schläft, aufwacht. Und dann sagt mein Sohn,
ich will auch was anschauen. Warum darf sie was anschauen und ich nicht? Das ist doch unfair. Ich will auch was anschauen.
Ich sage, sobald deine Schwester was angeschaut hat, darfst du auch was anschauen.
Okay, nein, ich will doch etwas anschauen.
Ist unfair. Und bei meinem Sohn ist es großartig, weil er kann von diesem Jammererton direkt, ohne Übergang, in den sogenannten Überschallflieger wechseln. Es ist ein Weintyp, ich möchte euch vorstellen wie Eurofighter Düsenjet. Also du siehst zuerst das Weingesicht und Sekunden später kommt erst der Sound dazu. Also um euch das kurz demonstrieren zu dürfen, so... Teilweise ist er so stark eingegangen, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Also er ist gar nicht mehr zum Sound gekommen. Von diesem Geräusch wird der ganz Kleine aufgeweckt und er wechselt sofort in die Motorsäge. So. Wir sind seit 12 Minuten unterwegs. Alle 3 Kinder weinen. Mein linkes Auge zuckt. So vom Lautstärkenlevel könnt ihr euch das vorstellen. Erste Reihe Rammstein-Konzert direkt vom Lautsprecher. Nur dauert dieses Konzert 7 Stunden. Und das Einzige, was mich innerlich, mein Nervengerüst zusammengehalten hat, war die Aussicht auf ein eiskaltes Bivo, wir sind nach Kroatien runtergefahren, und ein großer Teller Calamara Fritti. Also diese bochenen Arschlöcher. Das ist es. Wir fahren kurz vor Rovin, da waren wir unten, lass mich meine geliebte Frau doch noch auf den Fahrersitz und ich zisch in den ersten Dauerparkplatz hinein, zieh das Ticket. Und ich sehe mir schon die Calamari Fritti, die Zitronenspeicherl über die Calamari Fritti ausdrucken. Und was sagt meine Frau? Wollen wir nicht nachsehen, wie viel das Parken hier kostet? Und ehrlich gesagt, in dem Moment war es mir komplett scheißegal, wie viel das Parken da kostet. Oder, also und unter uns, wie viel soll das Parken da herunter schon kosten? In Kroatien. Die paar Kuna werden wir uns schon noch zusammenkratzen können, oder? Und solche Sätze merkt sie, dass ich extrem harte Sau bin. Und ich schnappe mir das Ticket und 40 Minuten später habe ich eine ausgeblichene, laminierte Speisekarte in der Hand. Und ich bestelle in meinem besten Kroatisch Buongiorno. Die Pulpo und ein huge Bivo, s'il vous plaît. Wenn man schon ins Ausland fährt, muss man ein bisschen mit der heimischen Kultur sich auseinandersetzen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wir haben alle die Calamaris eingekaut. Und ich habe für diesen Kroatien-Urlaub was ganz Besonderes geplant gehabt, weil ich rede ja von meiner Frau, die ganze Zeit aus meiner Frau. Aber wir sind technisch gesehen noch gar nicht verheiratet. Und ich wollte einen Antrag machen in diesem Urlaub. Und der erste Urlaubstag ging wunderbar über die Bühne. Und die Kinder schlafen schon. Wir sitzen auf der Terrasse von unserem Angeber Mobile Home. Mit mehr Blick. Zwar Rotweingläser, Kerzenlicht und ich sitze da, den Ring in der rechten Hosentasche. Ich mache den Ansatz, auf die Knie zu gehen. Da höre ich ein Geräusch aus dem Zimmer, wo die Kinder schlafen. Also das Elternschlafzimmer. Und ich will euch nicht mit unnötigen Details quälen, aber diese Calamaris, die waren nicht mehr ganz fit.
Sie haben gesagt, ich will die Kleinkunst wieder für ein junges Publikum öffnen. Ja, was ist das junge Publikum oder sind die einfach nicht da? Oder was heißt, wie kann man das für ein junges Publikum öffnen? Was ist da die Message?
Also, das Zitat ist ja auch schon ein bisschen älter und so jung bin ich auch nicht mehr. Ich gehe schon auf 40er zu, das wäre ein bisschen vermessen. Aber trotzdem ist es ein Anliegen, dass man ein durchmischtes Publikum hat. Dass man, es ist, ich glaube, man erreicht sehr viel über die Medien, über die sozialen Medien. Ich glaube, da hat sich ganz viel verändert. Ich habe mir, wie das so entstanden ist, mit diesem Präsidentenvideo, ich war vorher nicht auf TikTok und kannte das nicht. Ich habe mir ein bisschen gewehrt immer dagegen. Und jetzt finde ich TikTok ein total spannendes Medium und nicht nur als Produzent, sondern auch als Konsument, weil es ist wie eine kreative Explosion, die stattfindet. Es sind so viele lustige Leute unterwegs da draußen, die mich täglich zu... Ich sitze da und habe Tränen in den Augen. Das passiert mir ganz, ganz selten, wenn ich Fernsehen schaue, dass ich sage, wow. Weil es ist so spontan, es ist so kreativ und es ist auch nicht so nett und es muss nicht immer eine Redakteurin oder ein Redakteur drüber schauen, sondern es sind, jeder macht das, worauf er gerade Bock hat. Und ich glaube, das ist der Weg, wie man gleichaltriges Publikum zumindest erreicht, zu sagen, das finde ich lustig. Und das war das Ziel mit dem Programm, jetzt ist das Solo zu machen und das auch teilweise versuchen wir dann auf Social Media gerecht dann zu transportieren, um zu sagen, über den Kabarettrand hinaus Leute zu die Shows zu bringen. Das ist ein bisschen der Plan.
Das heißt, man braucht auch einfach ganz neue Bühnen. Kann man das so sagen, oder?
Ja.
Also wenn Sie das so quasi in diese auf die Social-Media-Bühne transportieren wollen, auch zu sagen, wir brauchen andere Medien als das, was früher war.
Ich glaube, es ist eine Riesenrevolution im Gange, die teilweise noch nicht so ankommen ist in vielen Köpfen. Aber es ist jetzt, wenn ich mir anschaue, was mit AI passiert und mit ChatGPT, aber auch wie die Leute Medien konsumieren, ist meistens übers Handy. Sie haben sie genannt, das ist das Fenster zur Welt. Und der Befreiung, es hat wie immer alles Gutes und schlechte Seiten. Aber es ist natürlich für mich als Künstler ein riesen Befreiungsschlag. Es ist mehr Arbeit vielleicht, aber ich bin selber Produzent. Ich bin Kameramann, ich bin Autor, ich bin Darsteller und Cutter. Das ist natürlich viel Arbeit, aber es redet mir niemand rein, das machen wir in unserem Programm nicht oder das finden wir nicht so gut bei uns.
Also genau das, was Sie ja auch kritisieren an Theater auch und am Theaterbetrieb, an dem traditionellen Theaterbetrieb und weshalb Sie da ausgestiegen sind letztlich, oder?
Absolut, also das ist war mir zu von oben herab. Es sind eure Strukturen, zu sagen, ich brauche keine Intendantin oder einen Intendanten, der oder die mir sagt, ja, das ist dein Talent. Das habe ich früh gespürt, dass das nicht meine Welt ist und darum finde ich diese neuen Medien, man muss da immer selber kennenlernen und schauen, wie geht man mit seinen Kräften um und so weiter, weil so ein Präsidentenvideo dauert 30 Sekunden, aber der Entstehungsprozess ist dann eigentlich immer so 2-3 Wochen und eine gute Idee hast du auch nicht immer und ich muss die studieren die Leute und dann scheitern, dann mache ich mal ein Video. Dann ist es nicht gut, dann schlafe ich mal 2 Nächte drüber, also damit gehe ich ja schwanger. Ich verdiene ja 0 Cent erstmal damit, aber trotzdem finde ich es eine schöne Bühne, ja.
Das heißt, wir werden Sie auch nie wieder auf einer Theaterbühne sehen? Es gibt ja viele Off-Bühnen auch, so kleine Bühnen oder so. Ne?
Ich will nichts ausschließen, also ich habe mich nicht dem Theater abgewandt, auf keinen Fall. Ich habe jetzt dann vor ein paar Jahren noch einmal am Landestheater in Linz habe ich ein Nestroy spielen dürfen, das war eine schöne Erfahrung. Also es gibt ja auch eben so eine kleine Musical-Idee, an der wir gerade so ein bisschen herumspinnen. Also ich bin für alles offen. Also die Kammerspielen dürfen sich ruhig melden. Überhaupt kein Problem.
Also doch wieder offen für einen Vertrag und festes Engagement?
Nee, festes Engagement bin ich nicht mehr offen, das weiß ich. Ich glaube, selbst wenn das Burgtheater anrufen würde, würde ich Nein sagen. Nee, das ist vorbei.
Ihm gehört jetzt weniger die Theaterbühne. Er ist mittlerweile auf der Kabarettbühne zu Hause. Das erste Soloprogramm läuft, viele Shows sind ausverkauft. Und dabei sind auch die Memes, die ihn so berühmt gemacht haben, die Staatsmänner. Der schlachsige Gang, das huldvolle Winken, der Aktenkoffer, Verdrucks unterm Arm. Seine Instagram-Präsidentenvideos sind mittlerweile legendär. Leonhardsberger kann Scholz genauso gut wie Trudeau, Biden, Macron und den früheren Premier Großbritanniens Boris Johnson. Die passgenauen Politiker, Spiegelbilder, machten den 37-Jährigen in der Pandemie schlagartig auch in Deutschland, auch außerhalb Ingolstadts und weltweit via Instagram bekannt. Eigentlich war es nur eine Beschäftigung während des Lockdowns. Leonardsberger studierte die Mimik und Gestik berühmter Regierungschefs, ihre Körpersprache und die Botschaft, die dabei transportiert wird.
Das muss man jetzt auch mal doch erwähnen, dass sie ja eigentlich, ich sag mal so, den ganz großen Durchbruch zumindest, es haben ganz viele, sind auf sie aufmerksam geworden durch die Walk of the President. So, ich meine, da sind sie auch irgendwie drauf gekommen, das mal zu machen. Was war der Hintergrund dafür?
Das war Corona eigentlich, das war keine Möglichkeit zu haben, aufzutreten. Und ich würde sagen, hey, den Kontakt und dem Publikum, das ich mir jetzt irgendwie die letzten 13 Jahre, das ich und der Martin Schmid und so gearbeitet haben, habe gesagt, ja super, fange ich dann danach komplett von vorne an. Und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert und Körpercomedy und diese ganzen Geschichten waren immer mir immer wichtig. Also meine Shows sind körperlich und nicht so zu verkopft. Und dann habe ich rumprobiert und dann ist es einfach eingeschlagen. Keine Ahnung wieso, ich verstehe es bis heute nicht. Vor kurzem, es war lustig, da war eine Bekannte von mir, ist nach Stockholm geflogen und sitzt im Flieger und zwei Reihen weiter sieht sie einen Mann, der glaub auf TikTok oder Instagram ist und da spült sie ihm gerade zufällig das Präsidentenvideo rein und sie hat es fotografiert und mir geschickt und sagt, sie wollte schon, sie war kurz davor zu sagen, hey, den kenne ich. Aber es, ja, das ist ein Fun-Video und ich mag da wieder, wenn jetzt ein bisschen mehr Zeit ist, wieder mit dem ein bisschen mehr widmen, über ein paar Ideen so Richtung Fußballtrainer und Richtung so Walk of Life, so die verschiedenen Stadien eines Lebens in Gängen auszudrücken. Mal schauen.
Gut, aber das hat dann natürlich, man hat schon das Gefühl, das ist ein Statement noch von Ihrer Seite doch. Um einfach mal aufzuzeigen, wie bewegen die sich eigentlich, ja? Also da guckt man vielleicht auch gar nicht so oft hin, ja? Dass man sagt, okay, was haben die für eine Körpersprache?
Ja.
Ja, das ist ja ganz wichtig und darauf deuten sie ja hin, also nicht bloß Macron, sondern auch Obama zum Beispiel, ja, auch Boris Johnson oder eben auch den deutschen Kanzler Scholz, ja? Dass man schon das Gefühl hat, sie wollten da schon auch mal drauf hinweisen.
Ja, ich habe da keine Intentionen im Sinne von, den finde ich gut oder schlecht. Also das, aber es hat mich halt interessiert, zu sagen, da reinzuschlüpfen, mal zu sagen, gar nicht bewertend, ich gehe jetzt in Trump und ich bin Trump-Feind, sondern ganz neugierig wie ein Schauspieler, der sagt, wie fühlt es sich an, wie Trump zu gehen? Weil sobald ich diese körperlichen Modus annehme, ändert sich was in mir. Meine Wahrnehmung ändert sich. Und da hat mir, ich habe mich sehr viel in den letzten Jahren mit Psychologie auseinandergesetzt, vor allem mit C.G. Jung, mit Archetypen, Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Und das hat mir total geholfen bei diesem Anwenden zu sagen, ich persönlich bin eher tendenziell ein introvertierter Typ, auch wenn man es nicht vermuten möge. Aber Trump ist einer der extrovertiertesten Typ, den ich jemals gesehen habe. Und in der Beschäftigung mit ihm denkst du dir, wow, Halleluja, ich verstehe, warum die Leute auf ihm abgängen. Also warum die auf ihn abfahren. Weil der Typ hat keine Angst. Und das übertragt sie. Also darum ist der Körper, ist ja das, wo wir unsere Existenz drin fristen. Und wenn jemand wie Trump durchmarschiert, oder wenn man jetzt so Biden sieht, der ja sicher seine Karriere gemacht hat, aber ein Körper erzählt Vitalität. Und hat er Energie oder nicht?
Aber der kommt ja ziemlich negativ rüber.
Ja, negativ, es war eine Studie. Also es war gar keine, ich war erschrocken. Also wie ich mir dachte, oh Gott, wie geht denn der? Das ist doch schon Karikatur. Aber ich habe es nicht wirklich übertrieben. Das ist ja das. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache mir jetzt über ihn lustig. Es gab ein paar Kommentare von älteren Menschen, die gesagt haben, werden Sie mal alt? Ja, das war klar. Aber das ist ja auch die Realität. Aber das ist vielleicht auch das Bild, das Amerika gerade präsentiert, was vielleicht nicht so hundertprozentig gut geht, zu sagen, das ist die Energie, die noch drinnen steckt. Ich weiß es nicht. Als Obama da immer seine Gänge gemacht hat, haben wir gedacht, okay, Amerika ist cool. Also das hat auch was mit Image zu tun, egal was sie dann machen erstmal, aber es ist ein cooles Image. Und ja.
Und der kanadische Premier zum Beispiel? Ja. Justin Trudeau?
Justin Trudeau, ja. Ich bin ja ein bisschen... Also ich stehe dem ja ein bisschen kritischer gegenüber als die meisten Leute vielleicht, also mit seiner unglaublichen Offenheit und so Political Correctness, Fanatismus, den er schon betreibt, wo man sagt, da wird Fanatismus auch auf der anderen Seite sichtbar. Da habe ich mir gedacht, okay, der ist ein Everybody's Darling, er will allen gefallen. Also das ist halt wie auch vielleicht ein Künstler. Also wo ich gesagt habe, ich fühle mich bis zum gewissen Grad auch, klar, du willst den Applaus, die Liebe des Publikums. Und mit dem sich zu beschäftigen, war schon interessant, auch Wow, der braucht die Aufmerksamkeit von draußen wirklich dringend für seinen Selbstwert offensichtlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz zum Beispiel, also unser deutscher Bundeskanzler, ja, da jetzt nicht so zufrieden ist mit der Rolle, wie er bei Ihnen dargestellt wird, oder? So ein bisschen als der Bürokrat, der irgendwie erstmal links und rechts schaut, ob er denn überhaupt gehen darf. Ja. Ist ja auch ein Statement, ne?
Ja, absolut. Aber so habe ich ihn halt, ich habe dort recherchiert. Ich gucke mir dann auf YouTube an, Scholz spazieren oder Scholz roter Teppich, und ich habe diesen glorreichen Auftritt bisher noch nicht entdeckt. Kann ich mir ja gern schicken. Aber es war halt oftmals wirklich mit Mantel und Tasche, und er ist neu auf der großen Bühne und musste sich so in Brüssel erstmal wirklich zurechtfinden. Ich war hier noch nicht so oft. Muss ich jetzt links oder rechts gehen? Also das, ich glaube, das ist immer so dieses, was, warum das Video, glaube ich, die Leute angesprochen hat, weil es irgendwie einen wahren Kern getroffen hat, ohne zu sagen, ich finde das gut oder schlecht, sondern es ist irgendwie, ja. Ja, und jeder darf auch was rein interpretieren. Das ist, glaube ich, auch das Schöne, weil es ohne Sprache auskommt.
Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich habe mir beruflich ein zweites Standbein aufgebaut. Ich bin Präsidentendubel. Und wenn Sie irgendwo im Fernsehen einen großen Staatsmann seht, dann kann es sein, dass ich das bin.
Ja, es gab drei insgesamt. Also das erste war, da war nur ein Präsident drinnen sozusagen, und dann war Charlie Chaplin noch dabei, Ace Ventura. Und dann habe ich das, ich zeige es meiner Frau und meiner Familie schicke es und meine besten Kumpels. Und die geben mir ehrliches Feedback. Und dann schaue ich mal, wo es lachen. Und alle haben bei Obama am meisten gelacht. Und gesagt, na, interessant.
Und das war auch der erste Versuch. Also war einfach so ein Versuch, ja. Und dann genau. War es das
schon gleich. Ja, da wird ja nichts veröffentlicht gleich, sondern das schicke ich mal rum, so im WhatsApp, so, was sagt es dazu? Da brauche ich halt einfach ehrliches Feedback und keine Speichellecker oder die mich nicht verletzen und das ist überhaupt nicht lustig. Und dann habe ich gesagt, das finde ich interessant, dass bei Obama alle am meisten lachen, und dann habe ich halt geschaut, und dann habe ich halt die anderen Präsidenten einmal angeschaut und gedacht, wow, das ist ja wirklich lustig, wie die schon alleine gehen, kann ich das hinkriegen? Und dann ist das so entstanden.
Ist das jetzt durch, das Thema? Oder sagen Sie, nee, würde ich irgendwie weiter ausbauen? Ich meine, es gibt ja auch noch viel, viel mehr Politiker.
Es gibt ja insgesamt drei Teile mittlerweile, also drei Videos davon. Es ist nicht alles so einfach. Also ich habe natürlich auch versucht, Frauen darzustellen, weibliche Politikerinnen, aber es ist nicht so einfach, die Übertragung. Da müsst ihr ein bisschen mehr ins Kostüm gehen. Das sind so ein bisschen Überlegungen. Ich habe Angela Merkel dezent ausbissen. Ich wollte sie unbedingt machen, aber es hat sich leider nicht übertragen. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht gut.
Ich werde versuchen, heute diese mächtigen Männer auf diese Bühne zu bringen. Vorhang auf für die mächtigsten Männer dieser Welt. Ladies and Gentlemen, the President of the United States, Mr. Joe Biden.
Man kann es im Radio jetzt nicht sehen, aber verhutzelt, unendlich langsam, ein Auge zusammengekniffen und unendlich müde, schleppt sich Biden über die Bühne.
Wie in Joe Biden das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen short. Ich habe das Gefühl, er bricht gleich zusammen, aber ich habe ein bisschen Sehnsucht nach einem Obama-Barack, dass der wieder die Bühne betritt.
Voller Elan und Energie, aufrechter Gang, immer wieder in die Menge winkend. So betritt Obama die Ingolstädter Bühne.
Wen ich sehr liebe, ist Boris Johnson. Er ist wie ein Wildschwein in seinem Gang. Er sucht immer die nächste Party, auf die er gehen kann.
Trampelig, wild, gestikulierend, etwas gebeugt und wie ein Berserker rauscht der Johnson-Boris auf die Bühne.
Mit wem ich sehr gekämpft habe, Emmanuel Macron. Er geht ein bisschen so wie ein Schuljunge, der was angestellt hat und er hat Angst davor, dass seine Lehrerin daheim zusammenscheißt, was ja ein bisschen der Wahrheit entspricht.
Immer wieder um sich schauend, die Beine eng aneinander gepresst, scheu in die Menge blinzelnd, trippelt Macron herein.
Und wenn wir schon in Ingolstadt sind, habe ich mir die Mühe gemacht, den geschätzten Markus Söder einzufangen körperlich. Da muss ich kurz erst einmal reinfinden.
Hier gelingt es Leonardsberger nicht so recht, den Macho-Gang von Bayerns Regierungschef einzufangen. Große Schritte, raumgreifende Gesten, etwas abschätzig blickend, voller Energie rollt Söder in die Szene. Dann sein komplettes Gegenteil. Ein älterer Herr, der unerschütterlich seine Zigarre raucht, egal was um ihn herum passiert.
Und abschließen möchte ich mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.
Genau diese entlarvenden Spiegelbilder einflussreicher Politiker, die funktionieren am überzeugendsten an diesem Abend.
Vielen Dank fürs Verbecher. Hat mir großen Spaß mit euch gemacht. Kämpft's gut an. Bis bald. Ciao, ciao, Baba.
Das war Kabarett, Comedy und schräge Lieder. Der Schauspieler auf der Kabarettbühne. Ja, das Debütprogramm von Stefan Leonardsberger. Ein Porträt von Susanne Lettenbauer. Redaktion Kerstin Janse und Fabian Elsässer.